ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 17. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner in Dakar und Carsten Schmiester in Hamburg.
Musikkenner werden es spielend leicht herausgehört haben. Das war nicht Rock- und Country-Ikone Neil Young persönlich, der da seinen Song Keep on Rockin' in the Free World zum Besten gab, sondern ein Amerikaner, den wir zwar sehr oft am Mikrofon erleben, aber eher in Anzug und Krawatte bei Pressekonferenzen. US-Außenminister Anthony Blinken war das, der sich in blauer Jeans und dunklem Oberhemd eine Gitarre umhängte und bei seinem Kiew-Besuch diese Woche in einer Kellerbar mit den lokalen Musikern dort eben diesen Neil Young-Song vortrug. War das jetzt extrem cool oder extrem daneben? Darüber sind sich weder die Ukrainer noch die Nutzer sozialer Medien so richtig einig, denn immerhin starben ja, während der US-Außenminister jammte, ukrainische Soldaten an der Front in Kharkiv. Immerhin war sich Blinken dessen durchaus bewusst und so richtete er, die Gitarre schon umgehängt, auch diese Worte an die Ukraine als Ganzes eigentlich.
Eure Soldaten, eure Mitbürger leiden zutiefst, vor allem im Nordosten in Kharkiv. Aber sie müssen wissen, ihr müsst wissen, die Vereinigten Staaten sind bei euch. So viele in dieser Welt sind bei euch. Sie kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern für die freie Welt. Und auch die freie Welt ist an eurer Seite.
Mehr Aufmerksamkeit für seine Worte dürfte Blinken zwar auf diese Weise bekommen haben, als wenn er sie ganz normal auf einer Pressekonferenz vorgetragen hätte. Trotzdem ist eher unsicher, ob sich Blinken mit seinem musikalischen Auftritt viele Freunde gemacht hat. Denn jenseits der Solidaritätsbotschaft, ihr seid nicht allein, bleibt ja die Lage an der Front hochdramatisch. Und es stellt sich die Frage, ob die USA, aber auch ob die Europäer wirklich genug tun, um ein Zusammenbrechen der Verteidigungslinien der Ukraine zu verhindern. Fast ein wenig untergegangen, sozusagen im Lärm um die Musik, sind dabei Sätze des US-Außenministers, die vermutlich doppelt so bedeutend waren wie seine Solidaritätsbotschaft. Blinken sagte nämlich, diesmal ganz ohne Musikuntermalung, bei einer Pressekonferenz:
We have not encouraged or enabled strikes.
Wir haben Angriffe außerhalb der Ukraine nicht unterstützt und nicht ermöglicht, aber am Ende muss die Ukraine ihre eigenen Entscheidungen treffen, wie sie diesen Krieg führt.
Das darf man durchaus so deuten, dass die USA ihren Widerstand gegen den dringenden Wunsch der Ukraine aufgeben, weitreichende Waffen endlich auch auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Denn wie wir wissen, der Angriff in Kharkiv zum Beispiel war und ist auch deshalb so schwer zu unterbinden, weil die russischen Truppen all dies auf eigenem Boden, auf eigenem Territorium vorbereiten und dort nicht wirklich zu bekämpfen sind. Wir haben viel vor in dieser Sendung, Carsten. Es geht um Deutschlands beliebtesten Politiker, um Verteidigungsminister Boris Pistorius, der nun mit seinem Parteifreund und Kanzler Olaf Scholz sowie auch mit dem Finanzminister, der von einer anderen Partei stammt, aneinander gerät. Wir haben Putin zu Besuch beim engsten Partner in China und wir gucken im Schwerpunkt sehr ausführlich und vertieft auf die Frage, die viele Menschen auch hier in Deutschland umtreibt. Was bedeuten Putins aktuell verschärfte Atomdrohungen? Wie groß ist die Gefahr wirklich? Wie reagiert man darauf am besten? Aber in diesen Tagen der Kharkiv-Offensive interessiert auch zunächst natürlich die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine selbst, Carsten.
Ja, die interessiert und die macht natürlich auch besorgt nach wie vor. Die Lage für die Ukraine ist offensichtlich ernst, aber die Ukraine greift auch ihrerseits an, offenbar mit Drohnen auf russisches Gebiet oder russisch besetztes Gebiet. In der vergangenen Nacht, also zu diesem Freitag, gibt es wieder Berichte über beidseitige Drohnenangriffe auf der einen, aber eben auch Drohnenabschüsse auf der anderen Seite. Das alles ist für uns ja nicht wirklich zu überprüfen. Ziele, soweit wir das lesen und hören aus unterschiedlichen Quellen, sind erneut wohl auch zivile Infrastruktur in der Ukraine. Da geht es ja oft um Kraftwerke. Umgekehrt aber auch um Kraftwerke und Raffinerien auf russischem oder russisch besetztem Gebiet. Über Schäden ist nicht viel bekannt. Große Sachschäden offenbar nicht. Russische Quellen melden, dass auf russischer Seite im östlichen Grenzgebiet es zwei tote Zivilisten gegeben hat. das Institute for the Study of War. Andere Quellen auch schauen ja immer dann auf die militärische Lage, sagen, dass es russische Streitkräften gelungen ist, vorzurücken, zum Beispiel in der Nähe von Lipzi, von Wovchansk und Kupiansk. Das ist alles in der Nähe von Kharkiv, aber auch in der Nähe von Donetsk. Der ukrainische Innenminister hat unterdessen berichtet, dass russische Streitkräfte in Wovchansk zum Beispiel Zivilisten hingerichtet hätten und andere gefangen genommen hätten. Auch das nicht bestätigt, aber wir erinnern uns an Butscha. Anfangs dieses Krieges, so etwas hat es ja gegeben. Es gibt dann Berichte ukrainischer Quellen, unter anderem laut ISW, also Institute for the Study of War, die sagen, dass ukrainische Streitkräfte es so langsam schaffen, entlang der Nordgrenze im Oblast Kharkiv die militärische Lage zu stabilisieren und dass offensichtlich das Tempo der russischen Offensive weiterhin abnimmt. Das ist eher natürlich im Interesse der Ukraine, keine Endwarnung, aber zumindest aus ukrainischer Sicht erstmal ein vorsichtiges, gutes Zeichen. Und dazu passt das, was man von der NATO-Militärführung gehört hat in dieser Woche. Dort wird nämlich offenbar nicht mit einem russischen Durchbruch in der Region Kharkiv gerechnet. Die Russen hätten für diesen Durchbruch nicht die nötige Truppenstärke. Das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern Christopher Cavoli, das ist der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, ein General, ein amerikanischer. Die Russen hätten nicht die Fähigkeit und das Können durchzubrechen. Da ist er relativ skeptisch. Sowas höre ich auch von anderen Quellen. Außerdem wies Cavoli darauf hin, dass ja, du hast es anfangs angesprochen, große Mengen an Munition, auch an Kurzstrecken, Flugabwehrsystemen unterwegs sind, auch an gepanzerten Fahrzeugen. Das hören wir jetzt schon seit vielen Tagen. Aber wenn er jetzt so darauf hinweist, dann denke ich, ist das auch ein Signal dafür, dass die Lieferungen bei Kleinem dann auch mal ankommen. Die Zeit drängt.
Allerdings, Putins erster Staatsbesuch nach seinem Amtsantritt für die fünfte Amtszeit hat ihn jetzt nach China geführt. Russland ist zunehmend abhängig von Pekings Unterstützung. Aber ich nehme mal an, Carsten, das hat sich Putin selbst sicher nicht anmerken lassen.
Nein, da treffen sich natürlich auf Augenhöhe zwei gute Freunde. Klar, dass man sowas so signalisiert. Wichtiger fand ich fast noch, was Putin vor seiner Abreise gesagt hat, noch in Moskau. Da hat er zum Beispiel gesagt, dass die Arbeiten, und damit meint er offenbar das, was wir Krieg und er Spezialoperation nennt, die Arbeiten verliefen gemäß dem Plan, den der Generalstab ausgearbeitet habe. Alle Aufgaben würden erfüllt, so Putin. Nicht nur im letzten Jahr seien alle feindlichen Gegenangriffe abgewehrt worden, sondern seit Beginn dieses Jahres sei es russischen Truppen gelungen, an allen Fronten ihre Positionen zu verbessern. Also relativ viel Kraftmeierei und dann noch und wieder mal Worte, mit denen er den Überfall auf die Ukraine rechtfertigt.
Wir sehen, was das Neonazi-Regime im Grenzgebiet anrichtet. Seit 2014, als wir versuchten, diesen Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, hat sich leider nichts geändert. Und wir mussten unsere Bevölkerung in diesen Gebieten mit Hilfe der Armee schützen. Je mehr Kontakt wir haben, desto größer sind unsere Chancen, dieses Problem friedlich zu lösen. Wir haben immer danach gestrebt und ich habe immer darüber gesprochen.
Jetzt also Peking, der zweite Tag an diesem Freitag. Da geht es dann hauptsächlich um die Wirtschaft. Wichtiger war der erste Besuchstag, also der Donnerstag. Da haben Putin und sein Gastgeber Xi zusammen gesprochen und natürlich eine weitere enge Zusammenarbeit vereinbart. All das, was zu erwarten ist. China und Russland als Kriegspartei haben sich außerdem für eine politische Lösung dieses Krieges ausgesprochen. Auch das nicht zum ersten Mal, natürlich ohne festzulegen, was sich dahinter verbirgt. Wir wissen ja, was Putin sich darunter vorstellt. Der hat dann auch brav Chinas Friedensbemühungen gelobt, obwohl sich Peking für die in etwa einem Monat stattfindende Friedenskonferenz in der Schweiz ja gar nicht angemeldet hat und mal einen 12-Punkte-Plan vorgeschlagen hat zur Lösung des Konflikts, der aber bis heute, weil er sehr vage ist, international ganz wenig Zuspruch findet und natürlich keine Chance hat, sich durchzusetzen. Also viel Schulterklopfen, interessant, wahrscheinlich eher was hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und da, wenn man die Chinesen richtig einschätzt, wird denen klar sein, wie stark sie sind im Moment. Und diese Position werden sie ausnutzen.
Aber nach außen natürlich, du hast es gesagt, Augenhöhe und demonstrative Einigkeit zwischen Xi und Putin. Ganz anders die Lage in Berlin, Carsten. Da gibt es Krach in der Ampelkoalition und zwar ziemlich kräftig.
Ja, und es geht um Geld, natürlich um viel Geld, wann immer in diesem Fall es sich um die Bundeswehr handelt. Also es geht um zusätzliche Mittel für die Bundeswehr. Und da hat Verteidigungsminister Pistorius für einigen Wirbel gesorgt. Da gab es einen großen Bericht, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, nach einem Treffen, ein Koalitionsfrühstück, wo wohl Deutsch geredet worden ist. Da hat er gesagt, ich muss das hier nicht machen, und damit offensichtlich seinen Ministerjob gemeint. Das Ganze laut Nachrichtenagentur AFP bestätigt, unter anderem von der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, die erklärt hat, dass die Äußerung sozusagen eine Antwort war auf Kritik an Pistorius' Haltung, der ja sagt, Mehraufwendungen für Verteidigung als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Das ist umstritten. Es wurde dann allerdings schnell hinterhergeschoben, dieses Ich muss das nicht machen, sei wohl eher so ein emotionaler kleiner Ausbruch gewesen. Keine Rücktrittsdrohung des Ministers. Das steht jetzt weiter so im Raum, genau wie die Tatsache, dass die FDP-Seite wohl diese Schuldenbremsen-Ausnahmeidee nach wie vor nicht gut findet. Hintergrund ist ja, dass Bundeskanzler Olaf Scholz alle Ministerien zur Ausgabendisziplin gemahnt hat. Und da hat er eben das Verteidigungsministerium nicht ausgenommen. Hintergrund ist auch, dass Pistorius 6,7 Milliarden Euro mehr will für den Haushalt 25. Da stößt er im Moment, was man hört, wohl auf den Widerstand, unter anderem beim Finanzminister Lindner. Die Regierung spielt das Ganze runter. Der Vize-Regierungssprecher Büchner hat erklärt, dass die Bundesregierung sich gemeinsam der Zeitenwende stelle und niemand im Stich gelassen werde. Aber jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen nochmal. Es gab in dieser Woche eine Steuerschätzung, die fällt deutlich schlechter aus. Und das bedeutet, es könnte im Bundeshaushalt 25 eine Lücke von bis zu 35 Milliarden Euro geben. Pistorius dürfte es also wesentlich schwerer haben, danach, nach dieser Schätzung, die Forderung nach deutlich mehr Geld durchzusetzen. Aber er hat einen Freund, und der heißt Robert Habeck, Vizekanzler seines Zeichens von den Grünen. Der, so hört man aus Berlin, wird sich jetzt wohl für das Aufstocken des Wehretats einsetzen, also Pistorius zur Seite stehen, weil er auch schon in den vergangenen Tagen immer wieder gewarnt hat vor Kürzungen im Wehrressort. Habeck, der Grüne, hat eben früh schon gesagt, dass die Ukraine finanziell und militärisch auch stärker unterstützt werden solle. Das hat der Infodienst Table Media, den wir hier zitieren, aus Regierungskreisen erfahren, ebenso wie, dass es an diesem Freitag ein weiteres Treffen geben soll. Und es hat bereits am Mittwoch wohl schon eins gegeben zwischen Pistorius und Lindner im Garten des Finanzministeriums. Da ging es wieder ums Geld. Über die Inhalte wurde allerdings stillschweigend vereinbart und, soweit ich das weiß, erstaunlicherweise bislang auch durchgehalten. Unterm Strich bleibt spannend, ob Pistorius sein Geld bekommt oder ob es wieder so aussieht wie vor einem Jahr. Da hatte er ja 10 Milliarden mehr gefordert für den laufenden Haushalt und gerade mal 1,7 gekriegt. Viel Zeit haben die Koalitionäre nicht, sich einig zu werden. Der Haushaltsentwurf soll bis zum 3.7. in trockenen Tüchern sein.
Wir sehen ja im Krieg in der Ukraine, wie wichtig inzwischen Drohnen geworden sind, haben wir oft thematisiert. Bei uns hier in diesem Podcast kleine Drohnen, vor allem zur Aufklärung und auch zum Angriff. Aber es gibt auch große Drohnen wie die israelische Heron. Das neueste Modell fliegt jetzt auch ganz offiziell für die Bundeswehr nach langer und, wie wir alle wissen, nach sehr kontroverser Debatte.
Ja, das war eine wirklich schwierige Diskussion. Und da ging es gar nicht um die Drohne selber, sondern um die Option, dass sie bewaffnet sein kann. Dass man da also Raketen zum Beispiel drunter hängen kann, Bomben drunter hängen kann, mit denen dann sehr präzise Menschen am Boden getötet werden können. Diese Debatte hat mehr als 10 Jahre gedauert, unter anderem, weil bewaffnete Drohnen von anderen Nationen, selbst den USA, selbst unter Obama immer wieder auch im Kampf gegen Terroristen eingesetzt worden sind, oft mit dem Ziel und auch mit dem Erfolg, in Anführungsstrichen mit der Wirkung, dass einzelne Personen getötet worden sind, Zielpersonen getötet wurden. Da gibt es Kritiker dieser Einsätze, die sagen, weil die ja außerhalb konkreter Kampfgeschehen stattfinden, irgendwo sei das ein Bruch des Kriegsrechts. Das hat durchaus sein Fundament, diese Kritik. Einige sagen, es ist schlicht illegal, und dann sind immer wieder auch in der Vergangenheit Zivilisten dabei ums Leben gekommen. Das Ganze also super umstritten, aber eben offenbar auch sehr wirksam. Die Militärs wollen diese Drohne und wollten sie immer haben, weil sie das als konkretes Mittel sehen, um eigene Truppen in Gefechten aus der Luft zu schützen, sei es durch Aufklärung oder eben auch durch Waffenwirkung.
War ja schon während des Afghanistan-Einsatzes immer ein großes Diskussionsthema. Aber der Streit ist in Deutschland ja jetzt offenbar beigelegt. Sonst hätte die Luftwaffe ja in dieser Woche die neue Drohne Heron TP öffentlich gar nicht präsentiert, oder?
Ja, er ist beigelegt, aber eben nach erheblichen Schmerzen, glaube ich. Und viele sind damit nach wie vor nicht glücklich, gerade zum Beispiel in der SPD nicht. Die Partei hatte ja vor 4 Jahren noch als damals kleiner Regierungspartner die Bewaffnungsoptionen von Drohnen verhindert. Vorher hatte man mit Offizieren gesprochen, mit Technikern, mit Ethikern, mit Völkerrechtlern. Und die SPD-Fraktionsvorsitzende Heinrich damals hat gesagt, der Schutz der Soldaten sei zwar sehr wichtig, aber als Friedenspartei, so sieht sie die SPD, sehe man die Dimension der Drohne dann eben doch als Angriffswaffe. Dann kam der Krieg, der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Zeitenwende und plötzlich gab es im Bundestag grünes Licht für eine Ausrüstung der Bundeswehr, auch mit bewaffneten Drohnen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Chefin des Verteidigungsausschusses, hat gesagt, eine Drohne klärt auf. Derjenige, der sie führt, muss aber auch in der Lage sein, mit ihr Truppen am Boden zu schützen. Dafür ist die Bewaffnung essentiell. Und das kann eine bewaffnete Drohne, also diesen Schutz von Truppen, besonders gut.
Und was ist und was kann Heron TP jetzt eigentlich besonders gut?
Man kann das einfach sagen. Heron TP kann sehr hoch fliegen, also auch sehr weit und sehr gut schauen, aufklären und dann aber auch sehr genau und sehr präzise Waffen einsetzen. Mich hat überrascht die Information, dass diese Drohne, wenn sie denn oben in der Luft ist, bis auf 100 Kilometer Entfernung erkennen kann, ob zum Beispiel ein Soldat eine Waffe trägt. Jetzt ist also der praktische Flugbetrieb über Deutschland angelaufen. Die erste Drohne ist am Mittwoch vom Fliegerhaus Jagel in Schleswig-Holstein zu einem ersten öffentlichen Flug gestartet. Generalleutnant Günther Katz war dabei. Das ist der Chef aller fliegenden Verbände der Luftwaffe. Und der hat sich nach der Landung der Drohne, nach der Hallenlandung natürlich in der ARD, erleichtert geäußert.
Ich denke, die Diskussion ist breit geführt worden. Ich glaube, wir haben jetzt weitestgehend einen Konsens, auch in der politischen Landschaft. Und für uns als Bundeswehr ist es wahnsinnig wichtig. Sie müssen sich vorstellen, in Afghanistan, als wir mit der Heron 1 da waren, wir konnten sehen, wie Soldaten bedroht werden und wir konnten wirklich nur zuschauen. Und jetzt wären wir in der Lage, wo auch immer, eben Soldaten, wenn sie in Gefahr geraten, wenn sie irgendwie bedroht werden, aus der Luft dementsprechend zu unterstützen.
Unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Leute, die die Dinger steuern, weiter gut ausgebildet werden. Es wird ab jetzt geübt mit diesem Waffensystem und zwar über Deutschland, auch außerhalb von strikt militärischen Übungsräumen. Das heißt, Heron TP fliegt im ganz normalen deutschen Luftraum, so wie andere Flugzeuge auch, nur eben ohne Pilot. Das hat Katz gesagt. Er hat auch gesagt, dass die hohen Sicherheitshürden dafür erfüllt seien. Kann ich mir vorstellen, dass man da genau hinguckt, wenn kein Pilot an Bord ist, sondern der irgendwo unten sitzt in einem Gebäude. Das Ganze sei ein Quantensprung, die Schärfe von Bildern, die Reichweite, mit der man Dinge auffassen könnte. Die Bundeswehr ist da sehr froh, weiß aber auch, dass es sehr, sehr spät ist. Andere Länder haben diese Systeme längst. Wir bekommen jetzt 5 davon, geleast übrigens, von Israel. Und in Israel werden auch die entsprechenden Bedienerinnen und Bediener trainiert an diesem Waffensystem, das ganz unterschiedlich wirken kann. Der Spiegel hat unter anderem darüber berichtet und hat gesagt, dass man mittlerweile so weit ist, diese Waffen auch so einzusetzen, dass eben niemand dabei ums Leben kommt, dass ein Wagen beispielsweise gestoppt wird, ohne dass die Insassen dabei getötet werden. Und man könne auch den Einsatz der Waffen bis zum letzten Moment noch abbrechen. Außerdem wird berichtet, dass Heron TP im Moment sozusagen in der Einsatzoption der Luftwaffe nur zur Aufklärung eingesetzt werden soll. Munition ist zwar da, die wird laut Spiegel aber weiterhin in Israel gelagert. Und damit, Kai, zum Schwerpunkt dieser Sendung, zu einem anderen Waffensystem. Das Kriege sauber, also was diese Drohne ja auch macht, chirurgisch präzise und zivilistenschonend ablaufen, das wird immer wieder versprochen, aber am Ende ist es dann doch meist eine Illusion, das ist bekannt. Es gilt aber umso mehr, wenn man so wie Russland in der Ukraine ganz bewusst auf die Zerstörung aus ist, zum Beispiel von Großstädten wie Kharkiv ganz aktuell. Und dass man dabei auch zivile Ziele nicht verschont, sondern ganz gezielt ins Visier nimmt. Eine ganz andere Eskalationsstufe wäre es natürlich und ein absoluter Tabubruch, wenn Atomwaffen eingesetzt würden. Das ist noch nicht passiert, aber Putin hat zuletzt ja damit wieder verstärkt gedroht.
Ja, und das sind Drohungen, die tief sitzende Ängste vor einem nuklearen Krieg wachrufen. Und vermutlich ist genau das Ziel von Russlands Präsident Putin, diese Ängste gerade auch bei uns zu schüren. Die Ukraine kann damit nicht drohen. Sie hat ihre Atomwaffen abgegeben in den 90er Jahren, damals gegen Sicherheitszusagen. Wir erinnern uns. Der russische Präsident hat vor wenigen Tagen nun zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Übung mit taktischen Atomwaffen angekündigt. Also nicht mit jenen auf westeuropäische Großstädte gerichteten Interkontinentalwaffen, also den sogenannten strategischen Kernwaffen, sondern ich sag mal vereinfachend Kernwaffen mit begrenzter Wirkung. Was bedeutet das? Wie groß ist die Gefahr wirklich? Wie sollte man darauf reagieren? Das wollen wir vertiefen mit einem, der sich da wirklich auskennt, mit Moritz Köth. Er ist Physiker und Kernwaffenexperte am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ich habe vor der Sendung mit ihm ausführlich gesprochen und ihn als erstes gefragt, für wie hoch würden Sie die Gefahr eines Einsatzes taktischer Nuklearwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine derzeit einschätzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Gleichzeitig ist es aber auch eine Frage, die sich wissenschaftlich nicht beantworten lässt. Ich könnte jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent in den nächsten Wochen oder in den nächsten Jahren. Ich würde sagen, die Chance ist höher als noch vor wenigen Jahren. Wenn Sie mich das Gleiche vor 5 Jahren gefragt, ne, hätte ich gesagt, die Chance ist fast ausgeschlossen, zumindest für diesen Einsatz in der Ukraine. Würde es jetzt passieren, wäre ich schockiert natürlich, aber nicht überrascht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, jetzt aus militärischer Sicht gesprochen, ist es dann doch eher unwahrscheinlich. So ein Einsatz hätte kaum militärische Wirkung. Es gibt einen enormen Zerstörungsradius von diesen Kernwaffen, aber letzten Endes sind auch die ukrainischen Truppen natürlich über die ganze Ukraine verteilt. Es ist nicht so, dass die alle, ne, quasi wie auf einem Parkplatz warten, dass man da eine Kernwaffe abwerfen würde. Und außerdem würde sich Russland damit auch selber so ein bisschen ein Bein stellen, weil natürlich die radioaktive Verseuchung, die ein Kernwaffeneinsatz auslösen würde, auch russische Truppen am Fortkommen hindern würde.
Hat das denn trotzdem jetzt aus Ihrer Sicht eine neue Qualität, wenn Putin jetzt eben nicht mehr nur Atomwaffen erwähnt, was er immer mal wieder getan hat, sondern tatsächlich Manöver abhält oder abhalten lassen will mit diesen taktischen Atomwaffen?
Das hat eine neue Qualität insofern, dass er offen darüber spricht. Soweit ich weiß, sind bei dem Manöver keine scharfen Kernwaffen zum Einsatz gekommen oder kommen nicht zum Einsatz, sondern es geht weiterhin nur um die Truppen, die diese einsetzen würden. Die Waffen selbst verbleiben weiter in den Zentrallagern, wo sie immer liegen. Und es ist aber tatsächlich auch nichts Neues, dass Kernwaffenstaaten natürlich den Einsatz von Kernwaffen üben. Also das machen letzten Endes auch die NATO-Staaten und das macht Russland auch vorher schon. Also von daher hat sich jetzt erstmal nichts verändert, außer dass es eben prominenter ans Licht gezerrt wird.
Aber Putin will damit ja etwas erreichen, ganz offensichtlich. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte?
Putin versucht damit, den Westen unter Druck zu setzen und möglicherweise zu Zugeständnissen zu bewegen. Und versucht damit, sozusagen die westlichen Interventionen im Krieg in der Ukraine, in welcher Form die auch immer stattfinden, bisher durch Waffenlieferungen, klein zu halten. Das ist das Ziel der Drohung.
Jetzt hatten Sie ja schon angerissen, das ist trotz aller Drohungen, auch wenn Sie das jetzt nicht mit einer Prozentzahl versehen wollten, aber doch eher unwahrscheinlich ist oder auch gar nicht die großen Vorteile bringen würde, die man sich durch den Einsatz einer solchen taktischen Kernwaffe erhoffen könnte. Warum ist ein Einsatz aus Ihrer Sicht weiter eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich?
Er ist eher unwahrscheinlich, zumindest sicherlich in der Ukraine, eben aus den Gründen, die ich genannt habe. Es ist militärisch eigentlich nutzlos. Es ist tatsächlich hinderlich für seine Kriegsziele dort. Er führt da ja aktiv Krieg im Moment und hat da noch Ziele, sozusagen mehr der Ukraine einzunehmen. Und letzten Endes wird es ihn auch, so ein bisschen meine Einschätzung, international noch mehr als Paria darstellen. So ein Kernwaffeneinsatz wird natürlich was sein, wo nochmal deutlich mehr Staaten, auch Staaten, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen in Solidarität mit Russland stehen, sagen werden, also das könnt ihr nicht machen. Das geht nicht. Wir können nicht einfach jetzt anfangen, hier Nuklearkrieg zu führen für dieses Ziel, was ihr habt, eben in der Ukraine Landgewinne zu erlangen.
Jetzt hatten Sie ja auch schon gesagt, dass das eigentlich auch von Nachteil sein könnte für die russische Seite, wenn sie sich zu diesem Tabubruch entscheidet, also auf dem Schlachtfeld. Vielleicht gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an, wie taktische Atomwaffen überhaupt funktionieren. Was für eine Wirkung hätten sie, wenn so eine Bombe zum Einsatz käme auf dem Schlachtfeld in der Ukraine?
Vielleicht eine wichtige Vorabbemerkung, die ich immer gebe, wenn ich über taktische Waffen spreche. Für mich sind taktische und strategische Waffen tatsächlich das Gleiche. Das muss man sich auch wirklich so vorstellen. Eine Kernwaffe ist immerhin etwa so groß wie ein Mensch von der Größe und die wird auch für unterschiedliche Wirkungszwecke nicht größer oder kleiner. Anders als jetzt bei Sprengstoff, wo man weiß, wenn ich mehr Sprengstoff brauche, dann habe ich am Ende irgendwie einen LKW voll Sprengstoff oder so. Dann ist es mehr. Bei Kernwaffen, die Größe bleibt gleich.
Egal, ob taktisch oder strategisch.
Genau. Und auch diese Unterscheidung taktisch und strategisch ist keine, die man jetzt physisch an der Waffe sehen kann, sondern die kann man nur erkennen, wenn man eben die zugehörigen Militärs befragt und sagt, was ist denn euer Ziel mit dieser Waffe? Dann sagen die, ja, wir haben ein taktisches Ziel. Kernwaffen haben grundsätzlich 3+2 Wirkungen, die man so irgendwie unterscheidet. Zuerst haben sie eine Druckwelle, das ist eine Explosion, das ist das gleiche wie bei der Bombe. Ein Beispiel bei einer wirklich relativ kleinen Kernwaffe, eine Kilotonne, das ist die Einheit, in der das bemessen wird, der Yield oder die Sprengkraft. Eine Kilotonne ist eben so ein 1/5 der Hiroshima-Waffe. Da würde diese Druckwelle rund 410 Meter vom Ausschlagspunkt sich entfernen. Bis dahin bringt sie wirklich nennenswert Menschen um. Und dann gibt es tatsächlich zwei Wirkungen, die Kernwaffen haben, die andere Waffen nicht haben. Das ist thermische Strahlung zum einen, die verursacht Brände und verursacht Verbrennungen bei Menschen. Und dann gibt es radioaktive Strahlung, das ist die dritte Wirkung, die andere Waffen natürlich nicht haben. Ein Radius von fast 1 Kilometer rund um diese Waffenexplosion bei der Waffe von einer Kilotonne würde etwa die Hälfte der Menschen im nächsten Monat sterben aufgrund dieser Strahlenerkrankung. Ich denke, es gibt noch zwei andere Wirkungen, das sind so ein bisschen indirektere Wirkungen. Das ist zum einen der Fallout, das ist quasi ein radioaktiver Regen und ein radioaktiver Staub, der sich über die Landschaft verbreitet. Der findet dann statt, wenn die Waffen am Boden gezündet werden. Die nutzt man dann, wenn man verbunkerte oder verpanzerte Ziele angreifen will. Ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel einen Panzerverband. Und dann wird eben Staub mit aufgewirbelt, der wird dann radioaktiv und der fällt dann in einigen Kilometern bis auch zu einigen hundert Kilometern zu Boden. Und wo der zu Boden fällt, hängt natürlich immer vom Wind und vom Wetter und vom Regen ab. Lässt sich aber zum Explosionszeitpunkt gar nicht so genau vorhersagen, weil das Wetter die nächsten Tage natürlich sich auch ändern kann. Und die letzte Wirkung ist die indirekteste, das ist der sogenannte nukleare Winter. Der findet statt, wenn mehr als eine Kernwaffe eingesetzt wird. Bei 100 Kernwaffen ist es schon sicher, dass wir uns in einem Regime des nuklearen Winters bewegen werden. Und durch die Brände, die diese Kernwaffen produzieren, wird Asche in die Atmosphäre transportiert und dann wird es eben dunkel. Da kann man sich so vorstellen, wie wenn ein Vulkan ausbricht, daher kennen wir das auch, wird die Sonne verdunkelt und dann kommt es zu klimatischen Veränderungen. Es wird kälter für die nächsten Jahre nach diesem Atomkrieg. Und was Studien zeigen, die das berechnen, das hängt dann natürlich auch davon ab, wie viele Waffen eingesetzt werden, ist aber dass das auch massive Auswirkungen auf Nahrungsmittelversorgung zum Beispiel in der Welt hat.
Das mag man sich ja alles gar nicht so genau ausmalen. Wenn man jetzt aber mal vom Einsatz einer geringen Zahl von Kernwaffen oder auch nur von einer einzigen ausgeht, dann hatten Sie ja, Herr Kütt, angedeutet, so richtig berechnen lässt sich die Wirkung, lässt sich der Fallout eben nicht, weil man von Dingen abhängig ist wie Wind, Wetter, die man gar nicht so gut beeinflussen kann.
Also die ersten drei Wirkungen, Explosion, thermische Strahlung und die radioaktive Strahlung in der unmittelbaren Umgebung, die können wir sehr gut eigentlich vorausberechnen. Und mit dem Fallout ist es genau wie Sie sagen, der hängt wirklich davon ab, in welche Richtung der Wind dreht, ob dann noch Regen fällt. Klar kann man, wenn man 3 Tage im Voraus die Windrichtung kennt, sicherstellen, dass der nicht auf die eigenen Truppen zurückgeweht wird. Aber ich habe tatsächlich auch mal geguckt für die Ukraine und gerade auch für die Ostregion, wenn man da so historische Windrosen anschaut, die einem so zeigen, wo weht der Wind denn da eigentlich, dann ist der letztendlich, wie man sagt, ne, all over the place. Es geht dann in alle Richtungen, übers Jahr verteilt jetzt ist der Wind wirklich. Es gibt keine typische Windrichtung, dass man sagen könnte, das geht immer in die eine oder in die andere. Und das heißt, da müssten die Truppen sich auch gut vorbereiten oder halt einfach Glück haben, dass es sie dann nicht trifft.
Das heißt, es könnte auch Russland selbst dann treffen, das Zünden einer solchen Waffe.
Genau, es könnte Russland selber treffen, abhängig davon natürlich, wo eine Waffe gezündet wird und eben wie der Wind steht, können dann auch radioaktive Teilchen, die machen natürlich vor der Grenze keinen Halt. Das ist natürlich immer das Problem, was wir mit Kernwaffen haben, dass die Effekte vor Grenzen nicht stoppen. Mhm. Und dann kann es eben auch Russland selber treffen.
Und das, habe ich richtig verstanden, ist dann genau einer der Gründe, warum es gar nicht so vorteilhaft wäre, aus Putins Sicht diesen Tabubruch zu begehen.
Genau, also das ist sicherlich der, sag ich mal, materielle Grund. Es gibt noch den Grund, über den ich immer so ein bisschen spekuliere. Ich habe auch noch nicht wirklich gute Studien dazu gefunden. Das ist die psychologische Wirkung von Kernwaffen. Das müssen Sie sich so vorstellen, ne? Sie erinnern sich sicherlich an den 11. September. Mhm. Das war irgendwie ein Tag, da waren Sie irgendwo und dann haben Sie gehört, das ist jetzt passiert und sind irgendwie zurück in den Fernseher oder ins Studio oder sind irgendwo hingegangen, wo Sie die Informationen live bekommen, was da mit den Hochhäusern passiert. Es hat aber so 20 bis 30 Minuten vielleicht gedauert, je nachdem, wo Sie waren. Wenn wir heute so eine Kernwaffenexplosion sehen würden in der Ukraine, sei es auch nur eine taktische Waffe, dann würden wir ganz sicher sofort Instagram-Videos, YouTube-Videos, vermutlich Satellitenaufnahmen aus dem All, da gibt es ja mittlerweile auch Satelliten, die Videos aufnehmen, von dieser Pilzwolke, von dieser Mushroom-Cloud sehen. Und alle Leute würden letzten Endes weltweit, schätze ich mal, ne, in ihrem Halten inne tun und auf ihr Handy starren oder auf ihr Mobiltelefon und das mitbekommen. Und das wird irgendwie eine Wirkung haben, die wir gar nicht genau kennen. Ne? Was macht das dann mit Menschen? Sowohl in der russischen Truppe, ich glaube auch nicht, dass es in Russland geheim zu halten wäre, dass Putin eine Atomwaffe eingesetzt hat, aber natürlich dann auch außerhalb Russlands. Und wie entscheiden Menschen dann? Ne? Ist es dann eine Horrorvorstellung oder ist es eine Sache, wo wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie die nächste Stufe des Krieges, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich bin aber sicher, wir werden es dann sehen und es werden halt eben alle sehen.
Die ganze Welt sozusagen. Ja. Das könnte dann dazu führen, das hatten Sie auch schon angesprochen, dass Russland weiter isoliert wird in der Welt. Würden wir es denn merken, wenn ein Einsatz einer solchen Waffe unmittelbar bevorstünde? Also müssten die vorher bewegt werden und das würde man irgendwie mitkriegen?
Ja und nein. Die Waffen liegen in zentralen Waffenlagern. Also die sind jetzt nicht zum Beispiel an ein Flugzeug montiert oder die sind nicht auf einer der Kurzstreckenraketen, mit denen sie vielleicht eingesetzt werden können, obendrauf gesetzt, sondern sind eben in Lagern, in denen die erstmal rausgeholt oder müssen rausgeholt werden und müssen zu den Trägersystemen gebracht werden. Also das ist sicher, es braucht eine gewisse Vorbereitung. Viele Experten und Experten gehen auch davon aus, dass wir viele dieser Truppenbewegungen in irgendeiner Form sehen würden. Ich glaube, dass diese Lager, das ist zumindest meine Annahme, eben unter guter amerikanischer Beobachtung, zumindest soweit das von außen geht, stehen. Das sind Dinge, für die sich die amerikanischen Geheimdienste sicherlich sehr gut interessieren. Ob wir dann schlussendlich, wenn man sich vorstellt, eine einzelne Waffe wird da irgendwie rausgeholt und wird irgendwo hintransportiert, das auch sehen würden, da bin ich mir nicht sicher. Da würde ich sagen, das könnte Russland auch schaffen, ohne dass wir es merken. Mhm. Sagen wir jetzt ein großer Einsatz dieser Waffen, da würden wir, denke ich, sicher vorher etwas Warnung bekommen, wüssten dann aber eben auch immer noch nicht, wo es eben hingeht. Was ist die Intention davon, dass jetzt diese Waffen bewegt werden?
Ich weiß, Sie haben ja angedeutet, Sie halten nicht viel von dieser Unterscheidung taktische Atomwaffen, strategische Atomwaffen. Nun hat aber Präsident Putin ja die aus seiner Sicht strategischen Atomwaffen selber erwähnt am 9. Mai. Ist das indirekt eine Drohung mit einem Atomkrieg an die Adresse des Westens gewesen? Also müssen wir uns da tatsächlich ernsthaft Sorgen machen, dass auch solche Interkontinentalwaffen zum Einsatz kommen könnten? Oder wie würden Sie diese Drohung einschätzen?
Da gilt das, was ich vorher auch gesagt habe. Ich glaube, Putin möchte einfach den Westen weiterhin daran erinnern, dass der Westen sich eben über die Ukraine in einem Konflikt mit einem Atomwaffenstaat befindet. Das haben wir auch nicht vergessen. Aber es ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist zu bedenken, bei allen Schritten, die irgendwie getan werden, dass es natürlich in diesem Konflikt immer in irgendeiner Form zu einer nuklearen Eskalation kommen kann.
Gut, das ist ja auch das Erpressungspotenzial, was Putin in gewisser Weise immer hat. Also auch Sie würden sagen, er hat ja zum Beispiel am letzten Mal klar eine Verbindung gezogen zum französischen Staatspräsidenten Macron, ja, der den Einsatz französischer Truppen zumindest nicht völlig ausschließen wollte in der Ukraine. Also ist das auch aus Ihrer Sicht ein Manöver, um den Westen sozusagen einzuschüchtern oder uns davon abzuhalten, die Ukraine stärker zu unterstützen als bisher?
Ich meine, das ist seine Intention, aber das ist ja auch das, was der Westen schon tut. Also es gibt ja zum Beispiel keine Flugverbotszone über der Ukraine, weil der Westen die dann eben durchsetzen müsste, unter der Gefahr hin, russische Kampfflugzeuge abzuschießen. Was ja auch sowas sein könnte, was Putin dann so interpretiert, dass jetzt eben sein Land in großer Gefahr ist und er eben Kernwaffen einsetzen würde. Er wiederholt es regelmäßig. Wann genau er das machen wird, ob er sozusagen eine rote Linie hat, das weiß ich nicht, das bezweifle ich auch, dass er sagt, okay, also jetzt ist die Checkbox erreicht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie alles ein bisschen aussichtslos, aus welchem Grund auch immer, ob es sozusagen innerhalb Russlands irgendwie Schwierigkeiten gibt oder ob er wieder, danach sieht es im Moment ja jetzt gerade nicht aus, aber vielleicht in den nächsten Monaten militärisch in größeren Schwierigkeiten in der Ukraine steckt. Das wissen wir nicht. Das ist letzten Endes seine Entscheidung. Es findet eigentlich nur in seinem Kopf statt.
Jetzt gab es ja so einen Moment, in dem er tatsächlich Schwierigkeiten mit der Bodenoffensive in der Ukraine hatte. Es gab einen Moment im Herbst 2022, da hatte die New York Times auch unlängst darüber berichtet, dass sich die USA da wirklich ernsthafte Sorgen machten über den Einsatz taktischer Nuklearwaffen von Russlands Seite. Und zwar offenbar mehr als bisher bekannt. US-Präsident Biden hatte ja vor einem Armageddon damals schon gewarnt, aber die Sorgen waren offenbar doch größer, als man damals zugab, so jedenfalls die New York Times. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch wir beide uns damals zum ersten Mal über dieses Thema unterhalten haben. Haben Sie das noch in Erinnerung, diesen Moment? Kann man sagen, ob die Sorgen tatsächlich zu dem Zeitpunkt damals, Herbst 2022, berechtigt waren über den Einsatz einer taktischen Kernwaffe?
Also mir liegen natürlich deutlich weniger Informationen vor als dem US-Präsidenten. Gehe aber mal davon aus, wenn er von Sorge spricht, dass die Sorge da ist, ich glaube da der New York Times und auch CNN, die auch darüber berichtet haben, habe eben wie gesagt, solange ein Konflikt läuft und selbst in friedlichen Zeiten, muss man ja auch sagen, ne, selbst in friedlichen Zeiten zwischen Kernwaffenstaaten muss man Sorge haben, dass Kernwaffen eingesetzt werden. Ob das jetzt ein gezielter Einsatz ist, weil Staaten einen anderen Staat überwältigen wollen, das ist seltener der Fall, aber zumindest aufgrund von Missverständnissen oder aufgrund von technischen Fehlern, das sind Dinge, da waren wir ja schon mehrmals kurz davor in den letzten 70 Jahren des Besitzes von Kernwaffen. Und das kann natürlich in so einem Krieg wie in der Ukraine auch immer passieren.
Aber das ist ja auch ein sehr schmaler Grat, auf dem man da wandeln muss, gerade als US-Präsident oder meinetwegen auch als deutscher Bundeskanzler, weil ja Putin in gewisser Weise ein Erpressungspotenzial damit hat. Also wenn er mit Nuklearwaffen droht, bedeutet das dann, der Westen kann nur gewisse Schritte bei der Unterstützung der Ukraine tun und eben nicht weitergehen als zu einer bestimmten Grenze. Also wie ist da der richtige Umgang?
Ich glaube, auch in dieser Situation ist der richtige Umgang, langfristig die Rolle von Kernwaffen zu reduzieren. Das ist so ein bisschen das, was uns die Historie zeigt. Das ist jetzt wieder ein Krieg, in dem Kernwaffen eine sehr wichtige Rolle spielen. Und was die NATO in der jetzigen Situation machen könnte, die USA und auch Deutschland, ist tatsächlich zu sagen, also wir versuchen mal, diese Rolle von Kernwaffen einfach so ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht finden wir eben andere Wege, wie wir zu Sicherheit kommen. Das können natürlich militärische und eben auch nicht militärische Wege sein. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, welche Wege in der Vergangenheit gerade mit Russland nicht geklappt haben. Das wissen wir auch. Aber wir müssen eben weitersuchen, welche Wege es gibt. Wenn wir uns auf Kernwaffen versteifen, landen wir am Ende immer wieder in der Situation, in der wir jetzt sind.
Das ist, glaube ich, ein ziemlich dickes Brett, was Sie da ansprechen, dass man wieder zur Reduzierung von Kernwaffen kommen müsste, in Zeiten, in denen ja viele dieser Verträge gekündigt wurden oder auf Eis liegen. Ne?
Klar, es ist ein dickes Brett, aber also die Situation war auch im Kalten Krieg schwer, die habe ich nicht selber miterlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch nicht einfach war. Und trotzdem haben sich dort ja dann Leute zusammengetan und gesagt, okay, wir unterhalten uns jetzt mal über einen Nuclear Freeze und wir unterhalten uns eben über den INF-Vertrag und solche Dinge. Und es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, das können wir jetzt nicht machen.
Wir kommen zum Schluss nochmal zu den aktuellen Drohungen gefragt, die Putin ja ausgesprochen hat. Übungen mit taktischen Atomwaffen haben wir schon angesprochen. Wie sollte der Westen aktuell mit so einer Drohung umgehen, mit der Lage? Nicht einknicken und weitermachen wie bisher? Oder was wäre das richtige Vorgehen aus Ihrer Sicht?
Die Drohung sollte weiterhin ernst genommen werden. Wie ich schon gesagt habe, wir können nicht ausschließen, dass Putin die Drohung am Ende auch wahrmacht. Das wäre naiv zu sagen, das wird gar nie passieren. Gleichzeitig soll der Westen natürlich trotzdem überlegen, was sind die Dinge, mit denen wir in der Ukraine Unterstützung leisten können? Was sind Dinge, die wir nicht tun? Und das andere, was der Westen, glaube ich, tun kann, und das hat Biden auch schon getan, ist tatsächlich zu sagen, wir werden auf einen Nuklearschlag jetzt nicht unmittelbar nuklear antworten. Ich glaube, das ist eigentlich tatsächlich das Wichtigste. Falls es passieren sollte, und wir hoffen natürlich, dass es nicht passiert, dann aber auch danach erstmal wirklich Ruhe zu bewahren und genau das auch zu kommunizieren und sagen, also wir werden auf keinen Fall in so einen Automatismus verfallen. Ne? Kernwaffe hier, kommt eine Kernwaffe auf die andere Seite, weil das natürlich Eskalation total befördern würde, würden wir das machen.
Das ist ja auch schon in gewisser Weise passiert. Ne? Also es gab ja auch schon Andeutungen, dass man nicht zwingend nuklear reagieren würde, aber dass man massiv reagieren muss auf den Einsatz einer Atomwaffe von russischer Seite, steht, glaube ich, auch außer Frage. Ne?
Es wird sicherlich eine Reaktion erfordern. Mir ist unklar, wie die Welt darauf reagieren wird. Und das ist, glaube ich, spannend zu sehen, unabhängig von den militärischen Reaktionen. Es wird auf jeden Fall sehr viele Dinge in ihren Grundfesten erschüttern, auch wenn es nur eine einzelne Atomwaffe ist.
Es hatte ja aber auch klare Signale an die Adresse Moskaus schon gegeben, dass ein Einsatz einer Nuklearwaffe eine massive Reaktion zur Folge hätte. Das unbeantwortet zu lassen, geht vermutlich auch gar nicht, schon um zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Aber wie genau man reagiert, darüber lässt man die andere Seite aus guten Gründen im Unklaren, oder?
Das ist zumindest die Strategie der NATO. Also die NATO hat eine Strategie der sogenannten Flexible Response, oder hatte sie es zumindest für lange Zeit und hat auch jetzt in ihren Strategiepapieren jetzt nicht gesagt, genau das machen wir. Aber es gibt eben, genau, wie Sie sagen, keine konkrete Antwort, wo man sagt, okay, eine Kernwaffe, wir machen sozusagen genau die gleiche Explosion an einem ähnlichen Ort. Das ist einerseits gut, andererseits führt es natürlich auch dazu, wie ich schon gesagt habe, dass es möglicherweise zu so einer unbeabsichtigten Eskalation kommen kann.
Wir sind zum Glück noch beim sehr theoretischen Fall. Herr Kütt, um das nochmal abzubinden, auf eine Prozentzahl Einsatz, Atomwaffen, taktisch, strategisch, wie wahrscheinlich ist das? Kriege ich sie wahrscheinlich auch zum Ende nicht, oder?
Nee, genau. Es gibt viele Menschen, da können Sie im Internet natürlich sehr viel suchen, die das tatsächlich abschätzen. Es gibt, glaube ich, sogar Wetten darauf, was ich ein bisschen sehr makaber finde. Es gibt einfach keine Möglichkeit, wie soll ich mit einem Prozentsatz in Putins Kopf hineinschauen und die Entscheidung, die er treffen wird, bestimmen. Und das Problem ist eben auch, wir haben das tatsächlich auch nur zweimal gesehen. Es ist jetzt nichts, wo Sie sagen könnten, okay, das passiert irgendwie, ne? Alle so und so viele Millionen Kilometer platzt Ihnen der Reifen. Das ist ja was, was ist auch nicht gut, aber was vielen Menschen schon mal passiert ist. Und dann können wir eben so eine Statistik machen. Bei Kernwaffen ist es wirklich zum Glück so, dass sie einfach noch nicht eingesetzt wurden. Dementsprechend haben wir auch keine historischen Beispiele, auf die wir da blicken können. Und jede Zahl, die ich Ihnen sage, wäre auf jeden Fall unwissenschaftlich.
Gut, also müssen wir darauf hoffen, dass Putin auch weiß um die Nachteile, die Sie hier aufgezählt haben.
Ja, genau. Ich denke, er weiß sie. Ich hoffe, er berücksichtigt sie auch. Ja, das ist das Wichtigste.
Moritz Kütt war das vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Die vollständige Version dieses Interviews finden Sie auf ndr.de. Wir stellen einen Link dazu in die Shownotes.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns am kommenden Dienstag wieder. Dann ist Anna Engelke auch wieder dabei, aus dem Urlaub zurück. Und bis dahin freuen wir uns alle immer über Anregungen natürlich, über Lob und Kritik von Ihnen, von euch, wie gewohnt, bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und wer jetzt weiter Podcast hören will, kein Problem, der sollte in der Audiothek zum Beispiel den Podcast Synapsen suchen. Unsere Kolleginnen aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion haben eine sehr hörenswerte Jubiläumsausgabe produziert.
Synapsen, der Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen.
Ich bin Lucy Kluth, ich hoste den Wissenschaftspodcast Synapsen und es gibt was zu feiern, die 100. Folge. Seit 100 Folgen tauchen wir tief in die aktuelle Forschung ein, zu Themen wie ADHS oder grüner Gentechnik, Tiefseebergbau oder Lesekrise. Wir beantworten nicht nur Fragen wie die, was Zucker eigentlich mit unserem Gehirn macht oder wie Mücken und Klimawandel zusammenhängen. Wir nehmen euch mit unserem Podcast auch mit in die Forschung, erklären, wie die Erkenntnisse überhaupt zustande kommen, wo es noch wenig Evidenz gibt und versuchen auch offene Fragen mit abzubilden. Zur Feier der 100. Folge blicken wir bei den Synapsen hinter die Kulissen und erzählen, wie Wissenschaftsjournalismus funktioniert und wo das auch mal schwierig wird. Synapsen, unseren Wissenschaftspodcast, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Synapsen, der Wissenschaftspodcast von NDR Info.